Die evangelischen Räte, herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer kleinen Reihe zu diesen besagten evangelischen Räten, Concilia Evangelica, wie das im Lateinischen heißt, die Armut, die Keuschheit und der Gehorsam. Eine Sendung mit Pater Lukas Temme, Passionist in Schwarzenfeld. Herzlich willkommen und grüß Gott, Pater Lukas.
Ja, grüß Gott.
Ja, dass der christliche Gott Ansprüche stellt, das ist allenthalben bekannt. Trotzdem, man muss immer wieder daran erinnern. Wen man daran nicht erinnern muss, das sind Menschen des geweihten Lebens, die eben jene evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams auf sich nehmen. Und das am besten noch mit Freude. Jedenfalls, es ist eine Herausforderung. Und weil es auch eine Anforderung ist, die Jesus selber stellt, wollen wir uns diesem Phänomen, diesen evangelischen Räten mal etwas näher widmen. Danke, Pater Lukas, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen, uns hier wieder Rede und Antwort stehen. Ja, diese evangelischen Räte, wo kommen die eigentlich her? Wo finden wir die? Und was haben die für einen ursprünglichen Sinn?
Wie der Name schon sagt, evangelischen Räte, stammen sie aus dem Evangelium, beziehungsweise, um es ganz salopp zu sagen, Jesus hat sie uns selbst vorgelebt und uns als Wegweise, als Hilfsmittel hin zum Weg der Vollkommenheit zu ihm, seinem Leben in Fülle gegeben. Und ich denke, letztendlich ist ja jeder, ob jetzt Gott geweiht oder im weltlichen Beruf unterwegs ist, in einer gewissen Form diesen drei Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams unterworfen, ja, und verpflichtet. Jesus lebt sie uns vor und die Kirche sagt, es sind Tugenden, die ein gnadenhaftes Leben ermöglichen können, und es sind Tugenden, die, ja, die über diese Welt auch hinausweisen ein Stück weit, ja. Also eigentlich sind wir Ordensleute ja heute so das krasseste Gegenteil zur Gesellschaft, ja. Wir leben genau das, was uns die Gesellschaft als nicht erstrebenswert vor Augen hält. Ja, also wir sollen in Armut leben, in Keuschheit und in Gehorsam. Etwas, was uns die Gesellschaft hier gerade nicht vorlegt. Also wir sind so eine richtige Herausforderung. Und trotzdem sagt die Kirche, es ist wichtig, dass wir diese drei Tugenden leben, weil sie nämlich über diese Welt hinausgehen. Sie verweisen auf etwas, oder besser gesagt auf jemanden, der uns viel, viel mehr bieten kann, viel, viel mehr geben kann, als es diese Welt jemals zu geben vermag, nämlich Gott. Ja, und deshalb sind wir Ordensleute, ja, gerade ein Zeichen, das hinweist auf Vollendung bei Gott, das hinweist auf eine Erfüllung im Reiche Gottes. Und deshalb lohnt es sich, denke ich, über Armut und Keuschheit und Gehorsam nachzudenken. Und ja, und sich auch zu überlegen, wie sieht das für mein ganz persönliches Leben aus? Ja, jetzt, ob ich jetzt im Orden lebe oder ob ich in der Welt lebe, das ist, denke ich, erstmal zweitrangig, weil wir von den Tugenden, denke ich, immer wieder, ja, inspiriert werden sollen und uns auf dem Weg zu Gott machen sollen. Ja.
Und das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Pater Lukas, was sich hier zeigt, ist auch eine Sache des Glaubens im allgemeinen Sinn, auch wenn man jetzt nicht zum Beispiel einem Orden angehört. Sie sagen, es verweist auf etwas, was jenseits der Welt liegt, also quasi das, was wir Himmel zum Beispiel nennen. Dann verweist das auch darauf, dass eben und bei all dem, was wir Wichtiges und auch Heilsnotwendiges in der Welt zu tun haben, dass der Sinn unseres Lebens eben woanders liegt als in dem unmittelbar vor Augen liegenden Greifbaren.
Ja, und der Sinn, ich meine, der Sinn und auch, ja, auch die Vollendung, die Fülle. Ja, ich meine, der Mensch ist ja darauf ausgerichtet oder hat in seiner Seele diese Sehnsucht nach einem Leben in Fülle, in Erfüllung. Und wenn wir doch ehrlich sind, kann uns diese Welt, diese Erfüllung, nach der wir uns doch alle so sehnen, nicht geben. Ja. Da bleibt immer noch ein Stück unserer Seele unerfüllt. Ja, da gibt's immer noch mehr. Ja, und diese vollkommene Erfüllung, die wird es bei Gott geben, ne? Den wir ja auch als den Vollender unseres Lebens betiteln. Ja, deshalb ist dieses Streben nach Vollendung beim Herrn, denke ich, auch der Antrieb für ein fruchtbares Wirken hier in dieser Welt. Ja. Es geht nicht darum, diese Welt jetzt zu verteufeln oder zu sagen, das ist nichts, sondern ganz im Gegenteil, diese Welt mit dem Geist Christi und seiner Kirche halt auch zu durchdringen und zu erfüllen.
Heute geht es um die Armut. Pater Lukas, was müssen wir zur Armut wissen?
Ich denke, ja, das Wichtigste für die Armut, wenn wir jetzt in der Sendung über Armut reden, über die evangelische Armut, ist, denke ich, dass wir im Hinterkopf behalten sollen, dass es jetzt in nächster Linie nicht um die Armut, die wir in der Welt erfahren, geht, ja, um die materielle Not, um soziale Not, um Elend. Das meint evangelische Armut in erster Linie nicht, ja. Und das müssten wir vielleicht auch ein Stück weit hinter uns lassen. Jemand hat einmal gesagt, als es um die Gelübde geht, ich habe Armut gelobt, nicht Elend. Das mag sich etwas komisch anhören, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Deswegen dürfen wir den Fehler jetzt nicht machen, wenn wir in der Sendung über Armut sprechen, dass wir auf die Armen dieser Welt schauen. Ja? Evangelische Armut hat etwas, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, etwas mit Freiwilligkeit zu tun. Ja? Dass ich mir diese Armut freiwillig gewählt habe und dass ich mich mit der Armut, die ich versuche zu leben, am Leben Jesu, an der Armut Jesu orientiere. Wenn wir das Evangelium, wenn wir das Neue Testament aufschlagen und es durchblättern würden, wo denn überall von der Armut Jesu die Rede ist, so gibt es bis auf einige Hinweise, die sich natürlich auf die Armut Jesu deuten lassen, aber ganz genau geht es um die Armut Jesu nur im 2. Korintherbrief im 8. Kapitel, Vers 9, wenn es da heißt, er, der euretwegen arm wurde. Jesus, der unseretwegen arm wurde. Ich denke, dass es wichtig ist, zu wissen, was hier gemeint ist mit dem Armwerden Christi. Nämlich, wenn wir den Philipperbrief, das Christuslied, was dort erwähnt wird, was dort steht, kennen. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, sein Leben war das eines Menschen. Da beginnt die Armut Jesu in dieser Entäußerung, Gottes hin zum Menschen. Und Jesus zeigt uns eigentlich in seinem Leben auch einen Weg. Ja, also der Weg beginnt, sagen wir es mal ganz salopp, bei Gott oder besser aus Gott und bewegt sich hin zum Menschen. Der Reichtum Jesu ist letztendlich nichts anderes als Gott. Wenn wir eben zu Beginn der Sendung gesagt haben, dass Gott uns das Leben in Fülle schenken kann, in Erfüllung schenken kann, so ist es, denke ich, bei Jesus auch so. Jesus hat in Gott, in dem er selbst ist, mehr als genug, nämlich das Leben der Fülle oder die Erfüllung. Mehr geht nicht. Und dies gibt er auf, von diesem bewegt er sich weg, um den Menschen nachzugehen. Und er gibt alles. Und wenn wir uns das Evangelium anschauen, beginnt dieses Armwerden im Stall von Bethlehem, in der Flucht nach Ägypten, in diesem verborgenen Leben in Nazareth, in seinem dreijährigen Wirken und endet im Höhepunkt letztendlich im Tod am Kreuz. Er gibt die Fülle auf und er gibt sich selbst hin. Und ich denke, hier ist es wichtig zu sehen, dass es die Liebe zum Menschen ist, die ihn sich schenken lässt, sich hingeben lässt. Ja? Und da haben wir schon den zweiten Punkt. Ich habe eben von der Freiwilligkeit gesprochen und jetzt von der Liebe zum Menschen hin, zum Geschöpf hin. Das sind zwei wichtige Punkte in der Armut Jesu. Wenn wir das Leben und den Weg Jesu anschauen, können wir hier eine wichtige Wende, denke ich, feststellen. Denn der Mensch ist so seit dem Sündenfall so gepolt, dass es darum geht, sein zu wollen wie Gott, Leben in Fülle zu haben, sich dieses Leben selber zu schenken und zu machen. Und Jesus ist Gott und geht jetzt in die andere Richtung. Er wird Mensch und will uns damit letztendlich eins deutlich machen und bringen, damit wir Menschen Menschen bleiben können. Er vergöttlicht, in Anführungsstrichen gesetzt, letztendlich den Menschen in seinem Armwerden. Und von Anfang an geht Jesus den Weg der Entäußerung. Von Anfang an stellt er sich auf eine Stufe, ja, auf eine Stufe mit dem Menschen, mit dem Sünder. Er reiht sich ein, denken wir an das Bild von der Taufe am Jordan, wo er sich in die Reihe der Sünder stellt. Jesus wählt den letzten Platz und bleibt letztendlich trotz allen Angriffen, die er auch immer wieder hat, denken wir an die Versuchung durch den Teufel, bleibt letztendlich diesem letzten Platz bis zum Tod am Kreuz treu. Wenn man in die Evangelien schaut und jetzt nach Hinweisen, nennen wir es mal so, guckt, die nochmal von der Armut Jesu sprechen, kommt uns der Vers in den Sinn oder ins Auge. Er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Also Jesus wird uns hier wieder mit den Armen gleichgestellt und vorgestellt. Er solidarisiert sich nicht mit ihnen, sondern er wird einer von ihnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Er geht in die Armut hinein. Er bleibt nicht jemand, der von außen drauf schaut, sondern er wird einer von ihnen. Doch Jesus ging es nicht nur darum, sich zu solidarisieren mit ihnen, einer von ihnen zu werden. Es ging ihm nicht darum zu sagen, dass diese Welt nichts Gutes ist, ganz im Gegenteil. Gott, Jesus lehrt uns, dass die Schöpfung gut ist, sondern im Schauen auf Gott, im Wissen, dass Gott, der Gott Vater, für ihn ja dieses Alles, diese Erfüllung ist, im Schauen darauf lässt er alles zurück, kann er alles loslassen, um, wir würden vielleicht heute sagen, um ein höheres Ziel. In seiner Armut, in seinem Abstand zu den Dingen der Welt, wird, glaube ich, eins ganz, ganz wichtig, nämlich die Hingabe. Die Hingabe an den Vater. Das kommt ja auch im Evangelium immer wieder vor, dass Jesus gekommen ist, den Willen des Vaters zu erfüllen und zu tun. Auch hier für uns wieder ein wichtiger Hinweis, wie wir heute evangelische Armut leben sollen. Auch in der Hingabe an Gott, in dem sich Gott schenken. Aber noch einmal, das wirklich Große und Erstrebenswerte in der Armut Jesu ist die Freiwilligkeit und ist die Liebe und ist die Hingabe. Und da sollen wir unsere gelebte Armut festmachen. Und in Jesus begegnen uns alle Formen von Armut. Die materielle Armut, wenn wir an Bethlehem denken, an die Flucht nach Ägypten denken. Aber ich glaube, noch viel, viel wichtiger oder viel, viel größer ist diese, ja, die Begrenztheit menschlichen Lebens, die er erfährt, aber auch die Begrenztheit seines Wirkens. Die Ablehnung, die er erfährt in seinem Handeln, ist, denke ich, ein wichtiges Zeichen für Armut, für geistige Armut. Wie arm muss sich Jesus gefühlt haben, dass sein Volk ihn ablehnt, ihn nicht erkennt als den, der gesandt ist. Und diese Armut vollendet sich in der Armut des Kreuzes, in denen er das Letzte gibt, sich selbst. Jesus gibt sich ganz hin. Und auch der Vater erfährt hier Armut. Er wendet nicht irgendein göttliches Hilfsmittel an, sondern er gibt den Sohn in den Tod, damit wir unsere Schuld, unsere Armut erlöst sehen können, bezahlt sehen können. Wenn wir hier in der Armut Jesu drei wichtige Punkte entdecken, so könnten dies vielleicht sein: einmal die Armut als Zeichen der Hingabe Jesu an den Vater, einmal die Armut Jesu als Zeichen der Liebe zum Menschen und einmal die Armut Jesu um eines höheren Zieles willen, eines Strebens nach Gott. Und daran müssen wir uns messen lassen. Hier in diesen Punkten ist der Mensch in die Nachfolge gerufen. Jeder Christ, natürlich in besonderer Form der Ordenschrist und auch der Priester, sind zu einem Leben der Armut gerufen. Nun tun wir uns heute sicherlich schwer, wie ich zu Beginn der Sendung schon gesagt habe, unter evangelischer Armut etwas Positives zu verstehen. Vielleicht wäre es eine Chance, wenn wir Armut, evangelische Armut, übersetzen würden mit einem einfachen Leben. Einfach leben, dass uns das Evangelium dahin führen möchte. Ganz offen zu sein für Gott in einem einfachen Leben. Der Ordenschrist ist, wie ich schon gesagt habe, ein Zeichen dafür, dass diese Welt nicht alles ist. Dass es ein Mehr gibt, nämlich Gott und sein Reich. Zeichen zu sein dafür, dass die Welt mit all ihren Dingen zwar schön und gut ist, aber dass sie die tiefe Sehnsucht des Menschen nicht stillen kann. Vielleicht kurz betäuben oder kurz befriedigen, aber nicht stillen. Die tiefste Sehnsucht der menschlichen Seele kann letztendlich nur Gott stillen. Und dafür sind wir Ordensleute Zeugen. Zeugen für ein Mehr, Zeugen für Erfüllung. Der Ordenschrist soll in der Nachfolge Christi die Armut genauso wie er wählen. Freiwillig, weil wir eben in Gott, in Jesus Christus dieses höhere Ziel erkennen. Sich frei machen zu wollen von dem, was sich uns diesem höheren Ziel entgegenstellt. Fragen wir uns doch ruhig einmal, wie viel es in uns gibt, über uns herum gibt, das uns in Besitz nimmt, das uns abhält davon, uns noch mehr dem Reiche Gottes entgegenzustrecken, das uns nicht frei lassen will. Wie viel Besitz hält uns fest? Wie viele Menschen halten uns fest? Wie viele geistige Dinge halten uns immer wieder davon ab, uns ganz Gott zu schenken, uns ganz bereit zu halten für ihn? Wie viel Angst gibt es, all dies zu verlieren, was ich mir erarbeitet habe? Haben wir auch so viel Angst um das Heil unserer Seele? Ich denke, da sieht es oftmals schon ganz anders aus. Also ich finde es ja faszinierend, wie sehr der Mensch heute damit beschäftigt ist, sein Leben, seinen Besitz zu sichern und alles ja abzusichern, was er hat. Aber wir müssen uns, denke ich, da im Klaren sein, dass wir den Wettlauf gegen die Motten und den Rost niemals gewinnen werden. Hier geht es vielmehr auch um die Frage, wem verdanke ich denn mein Leben und meine Existenz? Bin ich in der Tiefe meines Herzens davon überzeugt, dass es Gott ist, der mein Leben hält? Jesus sagt einmal, sorgt euch nicht um euer Leben. Ich glaube, dass es nicht so sehr da um einen Befehl Jesu geht, sondern viel, viel mehr ja, um ein Angebot, um eine Einladung. Ja, macht euch nicht die Sorgen. Es ist Gott, der euer Leben in den Händen hält. Ja. Und hier geht es nicht so sehr um die Sorgen über Brot oder Kleidung oder Geld. Das versteht Gott. Gott weiß, was wir zum Leben brauchen. Es geht vielmehr darum, was über diesen Lebensunterhalt hinausgeht. Ja. Wie viel besitzen wir gerade hier in Westeuropa, was es ja eigentlich gar nicht bräuchte? Und um was sorgen wir uns? Nein, Jesus will uns vor dieser übertriebenen, ängstlichen Sorge bewahren, hin zur Freiheit. Besitz engt ein, macht ängstlich. Jesus hat uns im Evangelium diese Freiheit vorgelebt, hat uns gezeigt, dass es mit weniger geht und dass dieses weniger oft viel, viel mehr sein kann. Die evangelische Armut meint nicht, alles wegzugeben. Das wäre unvernünftig. Aber es geht, denke ich, gerade heute darum, sich zu fragen, was machen wir mit unserem Besitz? Was ist wirklich nötig? Und was bindet mich nur an dem Besitz? Was wäre wichtig, es abzugeben? Dieses einfache Leben ist immer, denke ich, ganz wichtig im Hinterkopf zu haben. Jesus will uns zur Einfachheit des Lebens führen, zu einem bescheidenen Lebenswandel, auch wenn vielleicht mehr möglich wäre. Sich davon, was uns die Welt vorlebt, nicht anstecken lassen. Es geht nicht darum, dass wir immer mehr haben müssen, immer mehr von unseren Wünschen erfüllt haben müssen. Es geht vielleicht vielmehr darum, wie wir das, was wir besitzen, gut einsetzen, um dem Bruder oder die Schwester, die in Not ist, zu helfen. Sich die Frage von Zeit zu Zeit stellen, woran hängt mein Herz? Wer ist der wirkliche Besitzer meines Herzens? Ist das Gott? Oder ist das Auto, das in der Garage steht? Das immer am Sonntag dann wieder geputzt werden muss? Oder woran hängt mein Herz? Und bin ich bereit, einfach zu leben, mich vielleicht auch korrigieren zu lassen immer wieder? Ich meine, es ist ja kein abgeschlossener Begriff, dieses einfache Leben, sondern es wird immer wieder ein Ringen sein. Man wird immer wieder etwas korrigieren müssen, sich gestehen müssen, dass man hier oder da der Korrektur bedarf. Und sicherlich ist es einfach, nach einer Ordensregel arm zu leben, die Punkte, die dort genannt werden, abzuarbeiten. Aber ich glaube, da auch darum geht's nicht. Ich glaube, es geht darum, persönlich immer wieder die Armut Jesu als meine Form zu erkennen, als meinen Weg zu erkennen und mich daran zu orientieren. Und da sind wir Menschen nun mal ganz verschieden, sich die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Vielleicht ist es mein Mitbruder, der das wirklich braucht. Aber ich brauche es eigentlich nicht. Wir Menschen sind verschieden. Deshalb ist es, denke ich, immer wieder wichtig, sich auch persönlich zu hinterfragen und persönlich auf mein Leben zu schauen und sich an Jesus zu orientieren, an seine Freiwilligkeit, an seine Hingabe. Ist mein Tun von der Liebe geprägt? Ist davon mein Leben, von dieser freiwilligen, liebenden, hingegebenen Armut geprägt? Und ich denke, in unserer Zeit heute ist das persönliche Zeugnis, gerade von uns Ordensleuten und Priestern, viel, viel wichtiger als noch vor Jahren. Man wird darauf schauen, ob wir unser Leben wirklich einfach gestalten. Ob wir wirklich oder ob Menschen wirklich in unserer Nähe spüren, dass es uns um die Einfachheit und Schlichtheit des Lebens geht, um Ernsthaftigkeit und um Liebe. Vielleicht auch das Ringen darum, das immer wieder Suchen nach neuen Formen und Wegen, einfach zu leben. Ob es uns mit Freude erfüllt, den Weg Jesu in der Armut zu gehen, uns frei zu machen. Und in der Gemeinschaft, denke ich, in den Ordensgemeinschaften, wird es immer wieder darum gehen, sich auszutauschen, das eigene Leben zu hinterfragen, aber auch das Leben in der Gemeinschaft zu hinterfragen und zu schauen, wie es mit der konkret gelebten Armut aussieht, mit der Einfachheit des Lebens. Sich immer wieder zu fragen, was liegt gerade in meinen Händen? Was halte ich gerade fest? Sind meine Hände leer, damit die Hände Gottes sie ergreifen können? Oder habe ich alles Mögliche in diesen Händen, was ich gerade nicht verlieren möchte? Es geht also immer auch um diesen Spagat zwischen materieller Armut, materieller Einfachheit, wenn man das mal sagen kann, oder einer inneren Armut, einer inneren Freiheit der Dinge gegenüber. Ich kann noch so wenig besitzen, aber an diesem Wenigen hängt mein Herz. Und an diesem Wenigen klammere ich mich mit all meiner Kraft. Es wird ein Mittelweg sein zwischen materieller Armut und geistiger Armut oder geistiger Freiheit auch. Es wird immer wieder darum gehen, sich der eigenen Armut, auch der geistigen, bewusst zu werden. Ich glaube, gerade wir Seelsorger kommen immer wieder an diese Grenzen, wo man das Wort Gottes ausstreut, aber wo man einfach nur darauf vertrauen kann, dass es der Herr ist, der wachsen lässt. Die eigene Armut wahrnehmen im ganz persönlichen Leben ist immer wieder eine Herausforderung und damit umgehen zu können. Aber ich glaube, da wo wir sie annehmen, da wo wir lernen, diese Armut zu leben, da wird es fruchtbar werden, da wird der Blick frei auf Gott, auf dieses Leben in Fülle, auf das es ja zugehen soll, wo wir darauf hinweisen sollen und wo wir in unseren Gelübden und in unseren Ordensprofessen ja Zeugen und Zeichen sein sollen. Ich glaube, dass es darum geht, diese Armut Wirklichkeit werden zu lassen und mit Leben und Freude zu erfüllen.
Die evangelischen Räte, die Armut, die Keuschheit und der Gehorsam. Heute geht es um die Armut. Wir hörten Pater Lukas Temme. Pater Lukas, danke zunächst für diese Gedanken. Das hört sich alles ja schon verheißungsvoll an. Ich fange mal bei der positiven Seite an, weil Sie davon gesprochen haben, was das bringen kann an einem geistlichen Gewinn und ja auch, wenn wir das Ganze mit dem Himmel und unserer ewigen Bestimmung mal für einen Moment lang richtig ernst nehmen, dass es hier eben auch um unsere Seele geht und um unser Heil, wie wir das früher ja auch wesentlich selbstverständlicher gesagt haben. Man hört öfter von Menschen, die in Orden eingetreten sind, dass es sehr schmerzlich war, so dass das normale, familiäre, das bürgerliche Leben hinter sich zu lassen und dann eben auch einfach auf seinen Besitz zu verzichten, das, was man so hatte, eben einfach wegzugeben und dann sozusagen nur mit einem Koffer irgendwann in der Klosterpforte steht und dann dort hineingeht, dass das zugleich bei allem Beschwerlichen, was das hatte, eine Art von, sagen wir mal so, Befreiung war. Also man hatte keine Lasten mehr, man war nicht mehr an bestimmte Güter auch gebunden und hatte jetzt wirklich, war frei für ein Leben für Gott. Können Sie sowas auch bestätigen, dass sozusagen das auch eine kleine Befreiung auch sein kann, wenn man tatsächlich in dieses Ideal der Armut einsteigt?
Es lässt mir halt auch Zeit für andere Dinge, wenn ich mich um meinen Besitz nicht mehr kümmern muss. Ne? Mir ist das neulich so bewusst geworden, da bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, doch jetzt mal meinen Bücherschrank aufzuräumen. Und ich habe da Stunden vorgesessen und habe dann so gedacht, naja, wenn du das jetzt nicht hättest, eigentlich könntest du den ganzen Krempel nehmen und in die Bibliothek stellen und es wäre Ruhe. Ja, was hättest du in diesen Stunden alles machen können? Ja, ich glaube, da wird es deutlich, wie schnell man dann an so Dingen hängt und vor allen Dingen, wie schnell der Zeit vergeht, die ich doch eigentlich viel, viel besser nutzen könnte. Sei es fürs Gebet oder sei es für den Dienst am Nächsten. Ja.
Mhm.
Wir stehen, glaube ich, da nicht mehr so in der Gefahr, um die Erhaltung und Pflege unseres Besitzes zu kreisen. Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben die Hände frei und das Herz.
Und das Grandiose, wenn ich das ein weiteres Positives noch aufgreifen darf, man weiß, dass so ein geistlicher Weg, auch das eigene geistliche Leben, immer auch bei allem Vertrauen auf die Gnade und so weiter, immer was mit Anstrengung einfach zu tun hat. Das wäre ja, lässt sich ja nicht leugnen. Aber das eben hier mit auch diesen evangelischen Räten und speziell hier in der Armut eine Möglichkeit gegeben ist, gar nicht groß innere Anstrengungen unternehmen zu müssen, sondern dass man das auch ganz, ja, man lässt es zu, dass eine Situation sich äußerlich verändert, sprich Verzicht auf darauf, sich an Besitz zu klammern, an die Eigentümer, an die Güter. Eigentlich fast ein technischer Vorgang, könnte man sagen, dass schon der etwas in mir bewirkt, dass schon der das Potenzial hat, mich in Richtung Gott einzunorden oder einzuosten, wie wir Christen sagen müssten.
Ja, aber das ist ja eigentlich schon so der erste Schritt, dieses Loslassen, der erste Schritt auf diese Erfüllung zu. Ne? Ich wende meinen Blick oder mein Herz auch ab von Dingen, die mich vielleicht in meinem vorigen Leben gefangen oder gefesselt gehalten haben, hin zu Gott. Ja, mein Herz wird frei. Ich kriege auch ganz andere Möglichkeiten, auf einmal in den Blick meinen Glauben zu leben. Ja, meine Beziehung zum Herrn zu leben, ja, als ich das vorher hatte. Es verändert den Menschen schon. Ja, gleich vom ersten Augenblick an, denke ich, beginnt der ins Kloster eintritt, bleiben wir mal dabei, der ins Kloster eintritt, die Einstellung zu den Dingen zu verändern. Ja. Und je reifer jemand wird im geistlichen Leben, ich denke, umso weniger wird er an diesen Dingen hängen, an den weltlichen Dingen, ja. Ich finde es bei älteren Mitbrüdern, nicht bei allen, aber bei älteren Mitbrüdern kann man das immer wieder mal beobachten, dass die auf einmal anfangen, immer mehr wegzugeben, dass sie freier werden, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, ja. Und das schafft ja auch Freiheit. Freiheit auch, die uns dann mal hinführt, ja, letztendlich im Tod. Im Tod ist das letzte Loslassen, dass wir uns selbst loslassen. Ja, und das beginnt eigentlich mit dem Eintritt ins Kloster, mit diesen Lernen des Loslassens, des weltlichen Besitzes und der Welt im Ende.
Jetzt haben wir sehr emphatisch über die Freiheit gesprochen und so weiter, aber es setzt natürlich auch eine radikale Bindung voraus. Also Sie setzen in Ihrem Dasein als im Orden, setzen Sie auch wirklich in einer ganz radikalen Weise alles auf diese eine Karte. Also hier ist schon Fragen und Suchen und auch durchaus mal hier und da vielleicht dunkle Stunden und so weiter angesagt, aber ein echter Zweifel darf hier nicht mehr möglich sein, oder?
Also ich denke, so wie Sie gesagt haben, die dunklen Stunden, die gibt's immer wieder mal, ja. Aber ich glaube, dass es auch der Herr ist, wenn ich alles auf diese Karte gesetzt habe, auf diese Karte Jesus, dass mich der Herr dadurch durchträgt, ja, auch im Zweifel. Ich glaube, dass etwas ganz Wichtiges für den Ordensberuf Treue ist. Ja, Treue vielleicht auch dann, wenn man die Begeisterung des Anfangs nicht mehr so spürt. Ja, wenn es vielleicht Tage, vielleicht Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre gibt, wo man dem Herrn einfach nur noch die Treue hält. Ja, wo man sagt, ich vertraue einfach darauf, dass du mein Weg bist, dass du die Karte bist, die mich zum Hauptgewinn bringt, um es mal so zu sagen, ja. Richtig tiefen Zweifel, ich bin jetzt 20 Jahre im Kloster, richtig tiefen Zweifel habe ich noch nicht erlebt. Nee. Ja. Ich meine, wir beten ja auch immer um die Gnade der Beharrlichkeit, ja, im Orden, ja, dass wir unseren Weg gehen können. Und das werden die Leute, die in der Ehe leben, genauso spüren, dass es da Tage gibt, wo man einfach den Weg mit dem Partner weitergeht, im Vertrauen darauf, dass es der richtige Weg ist. Das gibt es im Orden auch, aber letztendlich vertrauen wir darauf, dass uns der Herr zu einem Leben in Fülle führt.
Und da müssen wir einfach die Frage stellen, auch wenn hier, ich denke mal, 90% von uns, die wir jetzt hier diese Sendung hören, nicht in Orden oder auch meinetwegen in Gemeinschaften sind etc. Trotzdem, diese evangelischen Räte sind natürlich auch, wir haben es von Ihnen gehört, für ein normales, in Anführungszeichen, Leben eines Laien, eines Christen, eines Getauften, durchaus wichtige Vorgaben Jesu. Gerade mit der Armut, das ist so eine Sache, gerade auch in unseren Zeiten. Trotzdem, ich möchte gerne in einem vernünftigen und in einem normalen Sinn in meinem bürgerlichen Leben, wo ich natürlich mich um meine Familie kümmern muss und darum, dass ich über die Runden komme etc., wo ich nicht in einer klösterlichen Gemeinschaft beispielsweise aufgehoben bin, wo ich natürlich auch Besitz haben muss. Trotzdem, ich möchte diese geistliche Armut um Jesu Willen durchaus in meinem Leben haben, auch in meinem geistlichen Leben. Jetzt fragen wir den Seelsorger, wie bemühe ich mich darum und woran merke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin?
Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, dieses sich fragen, was mein Herz gefangen hält, ja. Ob ich wirklich noch die Freiheit habe, mich für Dinge zu entscheiden, Dinge auch loszulassen, zu sagen, das brauchst du jetzt eigentlich gar nicht. Ja, oder ob ich an Dingen so klebe, dass das alles andere zweitrangig ist, aber das brauche ich jetzt, ja. Also ich finde das immer faszinierend, wenn man mit Leuten auf der Straße spricht, zum Beispiel, und wehe dem ihre Fernsehsendung, wie immer sie heißen mag, beginnt um, weiß der Kuckuck wann, und die Zeit kommt und dann ist alles auf einmal unwichtig und ich renne los. Da stimmt ja irgendwas nicht. Ja, da bin ich ja gefangen von dieser Sendung, von diesem Fernseher. Und ich glaube, darauf zu achten, dass wir frei sind, dass gerade Leute, die in der Familie, in der Ehe leben, frei sind für Gott und für den Partner oder und für die Kinder. Das ist enorm wichtig, dass wir uns da nicht in die Beziehung, sag ich mal, fuschen lassen von Dingen und Abhängigkeiten.
Pater Lukas Temme über die evangelischen Räte. Heute in einem ersten Teil sprachen wir über die Armut. Danke, Pater Lukas, für diese Sendung. Vergelt's Gott, und wir müssen Sie natürlich zum Abschluss dieser Sendung auch um Ihr stärkendes Gebet, um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.